Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2
Reflexe. Heute und morgen schauen wir hier nach Ungarn, wo die Regierung Orbán seit eineinhalb Jahren einen streng national-konservativen Kurs fährt und auch vor harten politischen und wirtschaftlichen Eingriffen in die Medien- und Kulturlandschaft nicht zurückschreckt. Morgen werden wir uns mit der aktuellen Theaterszene in Ungarn beschäftigen. Heute treffen wir den ungarischen Schriftsteller Peter Nadasch. Seit seinem Buch der Erinnerung gehört der fast 70-Jährige zu den international renommierten Stimmen seines Landes und hat sich immer wieder literarisch mit der ungarischen Vergangenheit und Gegenwart auseinandergesetzt. Barbara Basting konnte ihn in Zürich treffen, wo er derzeit eine Fotoausstellung vorbereitet.
Die Begegnung mit Peter Nadasch findet in der Villa Abendstern in Werdenswil statt. Ein eher bescheidenes Wohnhaus, aber für die Literatur ein wichtiger Ort. Es ist der Schauplatz von Robert Walsers Roman »Der Gehülfe«, dem Robert Walsers eigene Erfahrungen zugrunde liegen. Heute hat der Nimbus Verlag seinen Verlagssitz in der Villa Abendstern. Der Nimbus Verlag gibt im kommenden Frühjahr zwei Fotobücher wie auch die Essays von Peter Nadasch zur Fotografie heraus. Und Nadasch weiht für die Vorbereitung dieser Bücher wie auch für die Planung einer Ausstellung im Kunsthaus Zug in Werdenswil. Auch sein Roman »Parallelgeschichten« wird im kommenden Frühjahr auf Deutsch erscheinen. In Ungarn wurde er 2006 publiziert und die englische Übersetzung ist erst seit kurzem im Buchhandel. Wir sprechen also nicht über diesen mehr als tausendseitigen Band, sondern über die aktuelle Situation in Ungarn. Und dies, obwohl Peter Nadasch anfänglich zu verstehen gibt, dass er sich Journalisten gegenüber eigentlich nicht mehr gerne zu politischen Fragen seines Landes äußern möchte. Denn er hat schlechte Erfahrungen gemacht, und zwar nicht nur als Interviewpartner, sondern als aufmerksamer Leser, insbesondere der europäischen Zeitungen. Aber dann holt Peter Nadasch weit aus.
Ich lese sehr viel westliche Presse und ich erkenne mich nicht. Also ich erkenne Meinungen und diese Meinungen habe ich schon früher getroffen, vor dem Mauerfall, in der Diktatur. In der Diktatur zu einer Zeit, als westliche Journalisten schon nach Ungarn gekommen sind, war ich unter einigen Journalisten sehr beliebt, weil die haben nicht linientreue Meinungen von mir bekommen, aber auch nicht die Dogmatik der demokratischen Opposition. Also ich versuchte, eine ziemlich ausgeglichene Meinung zu haben. Und nach einer Zeit entdeckte ich, dass die Fragen werden aus Aspekten der Zeitungen gestellt. Um diese Aspekte, für diese Aspekte Bestätigungen zu finden. Und das war mir suspekt. Ich wollte das nicht machen. Ich bin gern dazu da, über eine Problematik zu sprechen, wie es ist, und nicht aus einem Aspekt, die bewiesen werden soll. Das mache ich nicht gern. Und dann, nach einer Zeit, habe ich damit wirklich aufgehört und ich wollte nicht mehr darüber sprechen, weil das war ganz einfach, man hatte den Eindruck, ausgenutzt zu werden. Also damit war Schluss. Dann kam eine Zeit, als das Interesse richtig gewesen ist und eine sehr warme, sehr menschliche Interesse da gewesen ist, gerade enthusiastisch. Und es lohnte sich zu sprechen. Und jetzt lohnt es wieder nicht, weil diese Zeiten, diese ersten Zeiten, erste Jahre sind weg. Und die Interesse ist hauptsächlich wirtschaftlich. Also man will einige Sachen hören, andere will man nicht hören. Man will nicht hören, zum Beispiel, dass dieser Rechtsruck, worüber man hier so gerne schreibt, um zu zeigen, dass Neofaschisten und Nationalisten und Rassisten nicht nur bei uns gibt, sondern hauptsächlich im Osten, und man freut sich gerade, man badet sich in diesem unappetitlichen Bad. Aber wenn ich darüber spreche, dass auf dem Land, wie diese internationalen Konzerne arbeiten, zusammen mit der Regierung, die davon lebt, was die zahlen, dann hört man das nicht gern. Weil dann ist es eigene Verantwortung. Das ist die eigene Verantwortung der demokratischen, großen westlichen Gesellschaften, wo das also gut geheißen wird, dass zum Beispiel diese Gesellschaften nicht investieren, sondern Gewinn aus dem Land nehmen. Und dieses Gewinn ist durch gewerkschaftlich nicht geprüften Arbeit entstanden. Also praktisch Sklavenarbeit. Die sind Sklaven, nicht viel besser als in den Kolonien. Also über den kolonialistischen Aufbau der europäischen Gemeinschaft will man gar nicht hören. Und die sind zwei Seiten des gleichen Medaille. Wenn politisch diese harte Phase des Kapitalismus nicht gestoppt wird oder nicht gelenkt wird, dann werden in diesem Teil Europas die Menschen die Extreme wählen. Heute extrem Rechte, morgen vielleicht extrem Linke. Das ist nicht so großer Unterschied.
Das klingt so, als ob Peter Nadasch die Gründe für den dramatischen Rechtsrutsch bei den ungarischen Parlamentswahlen 2010 im massiven neoliberalen Umbau der ungarischen Wirtschaft sieht, der viele Verlierer geschaffen hat. Aber ganz so einfach ist es nicht. Sicher, Peter Nadasch berichtet ausführlich von den rabiaten Methoden des deutschen Energiekonzerns E.ON oder der Telekom, die Gewinne auf dem Buckel der Kunden und der Arbeitnehmer optimieren und dann außer Landes bringen, und er berichtet auch von der ungeschützten Situation der Arbeitnehmer, die immer brutaler ausgebeutet werden, weil die Gewerkschaften längst entmachtet sind. Dennoch will Peter Nadasch die Situation differenzierter betrachtet haben.
Nein, ich würde nicht alles dem Wirtschaft aufhalsen, aber hier sind die Zusammenhänge deutlich und offensichtlich, dass in einem Land, wo kein Kapital da ist, wo Bürgertum sehr unterentwickelt ist, wo Mittelklasse nicht das Land beherrscht, dann werden die Wähler von einer Extreme zum anderen rennen, einerseits. Andererseits, die Parteien vertreten nicht jemanden, sondern sich selbst. Also es gibt demokratische Wahlen, aber die Parteien entwickeln eine Art Eigeninteresse, Eigensinn, und sie gehen diesem Eigeninteresse nach, betreiben Korruption, und durch korrupte Verhältnisse werden einige Schichten einer Gesellschaft bevorzugt und andere nicht beteiligt und so weiter und so fort. Und dadurch entstehen große Spannungen, gesellschaftliche Spannungen. Also es gibt in dieser Gesellschaften eigens verursachte und eine sehr große eigene Verantwortung. Aber es gibt Verantwortungen, die diese Länder oder dieses Land, mein Land, nicht übernehmen kann, wo im klassischen Sinne Ausbeutung stattfindet und wird stattfinden, solange bis es lohnt. Wenn es nicht mehr lohnt, dann geht man in einem anderen Land. Und es gibt keine Gewerkschaften, beziehungsweise formell gibt es Gewerkschaft, aber solange arbeiten sie im Land, diese Großkonzern, bis diese Gesellschaft still bleibt. Und die Gesellschaft bleibt still, weil eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Die sind eigentlich gefangen genommen, von sich selbst auch. Aber sie sind auch von der Regierung gefangen genommen, weil diese Großkonzerne zahlen eine enorme Summe Steuer Und mit dieser Steuer kann die Regierung ihre korrupten Netze füttern. Und die Arbeitnehmer sind zwischen zwei Feuer, zwischen Korruption und zwischen die Gewinnsucht der Großkonzerne, beziehungsweise diese Großkonzerne natürlich zahlen auch sehr viel Geld, wenn sie ihre enorme Summen nach Deutschland bringen oder nach Österreich bringen oder in die Schweiz bringen oder nach Frankreich bringen, dann erhöht das den Lebensstandard der Franzosen, Deutschen, Schweizer und so weiter und so fort. Also sie werden keine Interesse dafür haben, dass hier nicht ausgebeutet wird.
In seinen literarischen Werken hat sich Peter Nádasch immer wieder mit der ungarischen Geschichte auseinandergesetzt. Und sein jüngster Roman Parallelgeschichten ist laut einer Besprechung in der New York Times auch ein Panoptikum der ungarischen Geschichte im 20. Jahrhundert. Und so stelle ich Peter Nádasch in unserem Gespräch, das Sie hier in Reflexe auf DRS2 hören, die Frage, inwiefern die aktuelle Situation in Ungarn auch mit der schwierigen Suche nach einer nationalen Identität zu tun habe. Die an der Macht befindliche rechtskonservative Regierung nämlich beruft sich auf ein mythenumwobenes Magyarentum und führt damit gefährliche rassistische Denkmuster ein. Aber verdankt sich ihr Erfolg nicht gerade auch diesem hochproblematischen Versuch, eine nationale Identität zu stiften?
Ob Identität gestiftet werden kann oder nicht, darin bin ich nicht sicher. Identität hat man oder hat man nicht. Wenn man nicht hat, dann entsteht wirklich ein Problem. Diese ganze Entwicklung, was Sie aus der Schweiz sicher anders sehen wie ich, hat natürlich seine historische Wurzeln, seine historische Bezüge und ist sehr stark mit der europäischen Geschichte und mit der europäischen Entwicklung, neue Entwicklung verbunden. Davon ist nicht zu trennen. Gerade sieht man sehr dramatisch, wie die miteinander verbunden sind. Wenn die Demokraten nicht genug wach sind, dann geht die Demokratie nicht nur in Ungarn zugrunde, sondern geht auch in Frankreich oder in Deutschland, sogar in der Schweiz zugrunde. Also Demokratie ist etwas, was jeden Tag geschützt werden soll, das jeden Tag gepflegt werden soll. In den letzten 20 Jahren ging es zum Beispiel in der Europäischen Gemeinschaft nicht richtig demokratisch. Und darüber wird gesprochen, darüber kann man nicht mehr schweigen. Die große ehemalige Kolonialmächte haben die Europäische Gemeinschaft gegründet. Das ist eine sehr gute Sache, als eine Wirtschaftsgemeinschaft gegründet. Die sind Länder, die voneinander sehr abweichen. Die sind Sprachen und Kulturen und Philosophien, die überhaupt nicht identisch sind miteinander. Also hier sind die Verschiedenheiten auch sehr groß. Aber durch diese Verschiedenheiten, durch schlechte Erfahrungen, zwei schreckliche Weltkriege, wir sind seitdem alle Kriegsversehrte, die das besser oder schlechter verschweigen oder unter dem Tisch kehren. Aber durch diese Erfahrungen hat man zu dem Schluss gekommen, dass Verhandeln und eine Gemeinschaft zu bilden und Sprachen zu übersetzen und auch ab und zu auf unseren gepflegten Rassismus zu verzichten, ist nicht schlecht. Also eine Art gemeinsames Denken, friedliches Zusammenleben und alle diese Slogans. Aber das ist weit noch nicht eine Wertegemeinschaft. Darüber wird gesprochen, aber das ist es nicht. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt, dass in Europa, gerade historisch, gibt es Grenzen, sehr strenge Grenzen. Es gibt Westeuropa, wo bürgerliche und urbane Entwicklung sehr fortgeschritten ist und eine Geschichte mit 800 Jahren hat. Und es gibt Regionen, zwei weitere Regionen von Europa, und das ist auch Europa, das gehört zu Europa, das kann nicht abgetrennt werden, weder religiös noch philosophisch, kulturell. Aber alle diese Entwicklungsphasen sind viel später angefangen und immer stecken geblieben. Modernisierung ist stecken geblieben. Dann wiederum gibt es zu Europa 3 einen großen Unterschied. In der Ukraine oder in Russland sieht es ganz anders aus. Also Byzantinismus, die byzantinische Christenheit zeigt sich als Christenheit, aber eine ganz andere Gesicht. Und das unter einem Hut zu bringen, ist eine enorme Aufgabe. Was Ungarn betrifft, in Ungarn sind es 2, 3 Modernisierungswellen stattgefunden, aber weder der eine, der erste noch der zweite und auch heute nicht, konnten nicht zu Ende geführt werden. Und immer nicht, in allen diesen Phasen nicht, weil das Bürgertum immer zu schwach gewesen ist. Die urbane Entwicklung war nicht vorhanden oder nicht in einem Maße vorhanden, wie es nötig gewesen wäre. Und jetzt sind wir nach 20 Jahren nach einem Scheitern der Modernisierung angelangt. Wir brauchen einen neuen Anlauf. In einer Zeit, als es fast unmöglich ist, weil Europa steht vor finanzieller, wirtschaftlicher und geistiger Katastrophe, weil es gibt keine neuen Ideen, wo aus diesen Sackgassen wir herauskommen könnten. Ich kann keine neue Idee nennen, beziehungsweise es gibt alte und erneuerte Rezepte, aber die sind nur für Intellektuelle, einige ausgewählte Intellektuelle, und alle anderen fragen, was?
Natürlich möchte ich von Peter Nardasch auch wissen, wie er die Rolle Europas angesichts der aktuellen Verwerfungen in Ungarn einschätzt. Und ich verweise auf ein Interview, das der italienische Schriftsteller Antonio Tabucchi jüngst der Wochenzeitung Zeit gegeben hatte und in dem er sich beklagte, dass die Europäer, und zwar die Politiker ebenso wie die Intellektuellen, 17 Jahre lang Silvio Berlusconi an der Spitze Italiens geduldet hätten. Peter Nardasch hat den Artikel gelesen und hat seine eigene Meinung zu Tabuckis Schelte.
Ja, ich habe Tabucchi gelesen, mit Erstaunen gelesen, gerade weil er begeht einen ziemlichen Fehler, als er sagt, dass Europa zugeschaut hätte. Was ist Europa? Europa hat keine Person. Tabucchi hat zugeschaut oder nicht zugeschaut. Aus dem Interview geht es hervor, dass er zugeschaut hatte so sehr, dass er das nicht mehr aushielt und aus Italien weggegangen ist. Das ist wunderbar. Also das heißt, wir haben einen Begriff, Europa, was eigentlich ein positives Begriff ist, aber diese positive ist nicht immer begründet. Also Europa ist auch KZ. Europa ist auch Inquisition. Europa besteht auch aus Kolonialkriegen. Kolonialkriegen der Franzosen in diesem Jahrhundert, nach dem Zweiten Weltkrieg. In der Szene eingeschossene Algerier und so weiter und so fort, die ganze wunderbare Kolonialmacht der Engländer gehört zu Europa, Menschenhandel gehört zu Europa. Also was ist Europa? Warum sollte es so positiv sein? Warum sollte nur Leonardo und Michelangelo dazu gehören? Und Dante und alles andere, worüber hat Dante geschrieben? Über diese Europa Shakespeare, worüber hat er geschrieben? Über Europa hat er geschrieben, über europäische Könige und Königinnen. Also Europa ist vielleicht eine Chance aus kultureller Sicht, aber aus Sicht Waffenhandel und Gewinnmaximierung ist das überhaupt keine Chance. Also wir müssen alle Seiten zusammen sehen.
In diesem Gespräch mit dem ungarischen Schriftsteller Peter Nadasch hier in Reflexe auf DRS2 geht es auch um die Frage, wie der Schriftsteller die kritische Rolle der Kulturschaffenden in Ungarn derzeit konkret sieht, seine eigene Person mit eingeschlossen. Peter Nadasch antwortet zunächst mit einer Anekdote.
Ich hatte einen wunderbaren holländischen Verleger, Rob van Gennep, und einmal bei der Wende hat mich gefragt, wie ich mit meinem Roman stehe. Und ich sagte, ich habe damit aufgehört, Roman zu schreiben, weil jetzt in der Welt, draußen auf der Straße, ist alles so interessant. Warum sollte ich mich mit Fiktion beschäftigen? Und er hat mich so erstaunt angeschaut. Und dann habe ich zurückgefragt, warum ihr Holländer habt ihr auch im Zweiten Weltkrieg Romane geschrieben? Ja, hat er gesagt. Und wirklich, ich kannte diese Romane nicht. Seitdem kenne ich diese Romane, wunderbare Romane. Man kann auch in Kriegszeiten Romane schreiben. Dann schreibt man eine andere Art von Roman, sicher. Aber man kann seine reflexive Fähigkeiten nicht aufgeben einerseits, und diese reflektive Fähigkeiten darf man eigentlich nicht aufgeben. Und das habe ich in den letzten 20 Jahren doch gelernt. Also Rob van Gennep hat recht gehabt. Ich schäme mich wegen meiner damaligen Kurzsichtigkeit. Ich habe etwas nicht Schlechtes geschrieben, weil ich habe diese reflektive Fähigkeit nicht aufgegeben. Also ich habe gearbeitet, aber meinen Roman habe ich Parallelgeschichten eine Zeit lang wirklich aufgegeben, für 3-4 Jahre. Das würde ich nicht tun. Also deswegen erzähle ich diese Anekdote, weil wenn man die reflektive Fähigkeit aufgibt, dann ist es wirklich schlimm. Wenn man diese Fähigkeit nicht aufgibt, dann ist gut.
Der ungarische Schriftsteller Ákos Doma hat vor kurzem in einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung auch darauf hingewiesen, dass sich die ungarischen Kulturschaffenden und Intellektuellen im Vorfeld der Wahlen 2010 zu wenig engagiert hätten. Auch diesen Text kennt Peter Nadasch und kommentiert ihn.
Das ist schwer zu erklären. Der Doma, der ist auch mein Übersetzer. Ich kenne ihn gut, beziehungsweise er kennt mich sehr gut. Aber Doma hat eine sehr kluge, aber sehr kurze Artikel geschrieben. Wenn er diese ganze Problematik ausgebreitet hätte, dann hätte er vielleicht etwas Ähnliches gesagt wie ich jetzt. Also es gab natürlich in der Diktatur nicht nur sehr gut gebildete Intellektuelle, sondern so gut gebildete Intellektuelle gab es in Paris oder in London nicht, weil die haben nur Lokalprobleme gekannt und die in Budapest, in Prag, um sich im Leben zu halten, mussten viel mehr kennen. Also das Kultur sozusagen, die europäische Kultur im positiven Sinn, mussten sie irgendwie hüten. Und das haben die getan. Aber nach der Wende gab es einen Mangel an politischer Klasse. Und die zum Teil wurden Politiker aus Verantwortungsbewusstsein, aus Karrierismus, aus Eitelkeit, also jeder auf seine Art. Und daraus sind die Parteien entstanden. Daraus sind die Parteistreiten entstanden, also ein Teil der Intellektuellen ist in die Politik gegangen, ohne politische Erfahrungen. Und diese politischen Erfahrungen kann man nur mit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten irgendwie eigen machen. Und das kann man in großen, wunderbaren Schulen wie in Paris oder in London lernen. Aber dazu braucht man auch eine politische Klasse, der funktioniert. Und in Osteuropa oder Mitteleuropa wird es sehr lange dauern, bis immer neue Generationen von Intellektuellen aufwachsen und einige in der Politik gehen und andere unabhängig bleiben. Ich würde sagen, wenn Dummer meint, dass sehr wenige unabhängige Intellektuelle geblieben sind, dann würde ich zustimmen, sehr wenige. So wenige, dass es für eine Gesellschaft nicht reicht. Wie keine Mittelklasse da ist oder jetzt ist im Bau, es gibt auch keine unabhängige Intellektuelle, die ein Land oder eine Gesellschaft braucht, um seine Vernunft zu behalten, nicht unvernünftig etwas zu betreiben oder nicht aus parteipolitischer Sicht die Dinge sehen, sondern aus einer unabhängigen Sicht. Und das ist Mangelware.
Peter Nadasch kennt die Schweiz gut. Er war schon öfters hier, er ist vertraut mit der hiesigen Politik. Und das führt zu einer letzten Frage. Die Schweiz hat Flüchtlinge aus Osteuropa zu Zeiten der Sowjetherrschaft mit offenen Armen empfangen. Das galt für die Ungarn nach dem Aufstand 1956, nach der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968. Was würde sich Peter Nadasch denn heute von den Schweizern und der Schweiz wünschen, einem Land, das wohl auch zu den Profiteuren der von ihm beschriebenen europäischen Kolonisierung von Osteuropa gehört?
Wünschen würde ich nichts. Also ich bin wunschlos. Nicht aus Überzeugung, sondern ich werde 70 im nächsten Jahr vielleicht. Das ist altersbedingt. Ich habe nicht große Wünsche. Aber ich möchte, was ich von mir erwarte, das erwarte ich auch von anderen, dass sie ihre Wachheit nicht verlieren, dass sie nicht ständig die Plattitüden aufsetzen oder auf dem Leim gehen, sondern nachfragen, hinterfragen, nachlesen, vielleicht eigene Erfahrung sammeln, bitte. Es gibt Züge, es gibt Flugzeuge und so weiter und so fort. Was man noch nicht verlieren darf, Maß. Um den Maß nicht zu verlieren, muss man seine Begriffe immer wieder prüfen, ob sie stimmen oder nicht stimmen. Und das ist schon eine komplizierte Sache, aber man kann das oder man kann wenigstens versuchen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.